Servus vom Serve, herzlich willkommen. Heute wagen wir mal einen Blick in die Zukunft, wagen auch im Sinne von vage, weil wir wissen ja nicht genau, was auf uns zukommt. Und da habe ich keinen geringeren im Podcast als den Sven Gabor Jansky. Du bist der Chef von dem Zukunftsinstitut mit Sitz in Leipzig, bist mehrfacher Buchautor, du hast Journalismus studiert. Also du hast eine relativ beeindruckende Vita, wobei relativ ist jetzt ein bisschen despektierlich wahrscheinlich. Also du hast eine beeindruckende Vita, lieber Sven. Ich sag mal ganz kurz selbst was zu dir, was kannst du ja am besten?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch und freue mich, hier dabei zu sein. Ich leite ein Zukunftsforschungsinstitut. Rein zahlenmäßig ist das tatsächlich das größte in Europa, wobei das mit der Größe bei Zukunftsforschungsinstituten immer relativ zu betrachten ist. Wir haben 42 Leute hier im Institut. Damit ist man schon doppelt so groß wie der zweitgrößte. Also ist alles ziemlich klein in der Branche der Zukunftsforscher. Das Wort Zukunftsforscher, das soll euch bitte nicht irritieren. Es gibt einige, die denken an, weiß nicht, Glaskugelguckerei bei Zukunftsforschung. Das ist bei mir nicht so, sondern bei uns arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Es gibt also wissenschaftliche Methoden, kann man studieren, promovieren. Und dann hat man verstanden, wie das geht, die nächsten 5 bis 10 Jahre zu prognostizieren. Und warum machen wir das? Was ist der Sinn? Wir machen das seit 25 Jahren, also schon eine ganze Zeit. Warum machen wir das? Weil wenn du heute verstehst als Unternehmer, Unternehmerin, wie deine Branche in 5 Jahren aussehen wird, wie die Geschäftsmodelle aussehen, die Kundensegmente, die Technologien und so weiter, dann kannst du heute schon bestimmen, wie du in 5 Jahren dein Geschäft aussehen soll. Also wir nennen das bestmögliche Zukunfts-Ich sozusagen, ja. Und wenn du das weißt, dann kannst du den Weg dahin bestimmen. Dann kannst du heute bestimmen, okay, Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3, also 5 Jahre lang, und dann hast du einen Wachstumsweg, der sehr, wie soll ich sagen, sehr planvoll ist. Da befreist du sozusagen dein Wachstum vom Zufall, könnte man sagen, deine Zukunft vom Zufall, sondern du nimmst es in die Hand, gestaltest. Und dafür gibt es wissenschaftliche Methodik. Das machen wir für Unternehmen, für ganz große, für Konzerne, für mittelständische Unternehmen, aber auch für Solo-Selbstständige gibt es die verschiedensten Formate. Das ist der Sinn von Zukunftsforschung. Also wir sind keine Wahrsager, wir sind keine Science-Fiction-Leute, sondern wir sind letztendlich ein Wachstumshebel für Unternehmer, wenn man so will.
Da haben wir ja was im Endeffekt gemeinsam, Sven. Ich muss dir ja sagen, wo ich die Anfrage von deiner Assistentin bekommen habe, weil du ja ein Buch rausbringst, ne? Du hast ja mehrere Bücher eh schon rausgebracht und du bringst, glaube ich, jetzt ein neues Buch raus. Und ich wollte gleich auf Löschen drücken, weil ich ja auch so, weißt du, es gibt so diesen jüdischen Spruch, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinem Plan. Ja? das heißt, oder erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Aber wie gesagt, ich habe gedacht, nee, ich lasse mich doch mal ein, weil es doch eine spannende Geschichte ist, mal über die Zukunft zu philosophieren, weil ich ja auch schon ein paar Prognosen abgegeben habe. Aber ich möchte halt mit dir da eben mal einsteigen, weil ganz unsinnig ist es ja sicherlich nicht, sonst würdest du das ja nicht betreiben, sonst wäre ja eine Nachfrage nicht da, ne? Aber und du hast natürlich Insights, die wir ja nicht haben, das muss man ja auch sagen, ja? Wie man das dann einordnen kann oder interpretiert, damit möchte ich mit dir mal drüber sprechen. Aber deswegen freue ich mich auch unheimlich auf das Gespräch. Frage Sven, wenn du sagst, in 5 Jahren werden wir dort stehen, wie kommst du auf solche Modelle, wie kommst du auf solche Trendstudien, auf solche Vorhersagen? Das ist ja deine Stärke. Wie ermittelt man das jetzt wissenschaftlich?
Ja, also diese wissenschaftliche Methodik, ne, die funktioniert eigentlich, ich würde es fast sagen, relativ simpel. Man muss als erstes verstehen, dass Zukunftsprognosen nicht aus dem eigenen Kopf kommen. Also das, was ich in meinem Kopf habe, ist völlig irrelevant für Zukunft. Und das, was die Unternehmer, die das jetzt hier hören, über ihr Geschäft im Kopf haben in die Zukunft, ist auch ehrlich gesagt irrelevant, und sogar das, was die Konkurrenz und so. Also kurz gesagt, ich will da niemandem zu nahe treten, aber Zukunft entsteht nicht, weil wir uns irgendwas wünschen oder wir uns irgendwas denken. Zukunft entsteht, weil es Menschen gibt auf der Welt, die mit ihren heutigen Entscheidungen mehr Einfluss haben auf Zukunft als andere Menschen. Und wenn wir so die verschiedenen Branchen anschauen, dann sind das meistens diejenigen Menschen, die Strategiechefs, Innovationschefs, Technologiechefs von großen trendprägenden Unternehmen in der Welt sind. Ja? Also ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Heute redet gerade jeder über KI. Die Strategiechefs von Anthropic, von Google, von OpenAI und dann noch ein paar andere, die Chinesen noch dazu, die also mit ihren heutigen Entscheidungen bestimmen, wohin entwickelt sich KI. Das ist eine Handvoll Menschen, das sind nicht mehr, die entscheiden viel mehr als andere, welchen Einfluss KI jetzt in 5 Jahren auf die Gesundheitsbranche hat, beispielsweise. Ja. So, und deshalb musst du mit denen reden. Und wir Zukunftsforscher, wir machen nichts anderes als Tiefeninterviews genau mit diesen Menschen in aller Welt. Wir sind ständig im Silicon Valley, in China und so weiter. 10 bis 20 manchmal pro Woche solche Interviews. 52 Wochen im Jahr, 25 Jahre, da sind ziemlich viele Interviews zusammengekommen. Und aus diesen Prognosen, also aus den Prognosen dieser Menschen, holen wir, das analysieren wir, das verdichten wir wissenschaftlich, gibt es wie gesagt Methodik dafür. Und daraus entstehen die Zukunftsprognosen für einzelne Branchen.
Wie kommt er an die ran, Sven? Also wenn du schickst eine Anfrage und sagst, ich bin das Zukunftsforschungsinstitut aus Leipzig, sind die dann offen? Also ich weiß ja, wie gesagt, auch gerade im Investmentbereich kommst du ja auch nur ran an die Public Relationship Abteilung, wenn du halt sagen kannst, ich verwalte 100 Millionen oder sowas oder ich verwalte eine Milliarde, ja? Dann sagen die, okay, jetzt sind wir mal offen und sprechen mal mit dir über Insights. Wie ist das bei euch?
Also das ist Arbeit, das ist nicht am ersten Tag passiert, ja, logisch, 25 Jahre ist aber eine lange Zeit. Tatsächlich, wenn du eine E-Mail schickst und sagst, ich bin hier so ein Zukunftsforschungsinstitut in Leipzig, dann wird wahrscheinlich nichts passieren, aber wenn du schreibst, ich bin das größte Zukunftsforschungsinstitut in Europa, dann kriegst du schon mal eine Antwort, tatsächlich.
Okay.
Aber E-Mails reichen nicht, sondern ich habe gerade gesagt, wir sind ständig unterwegs, ich bin nächste Woche wieder im Silicon Valley, bin in irgendwelchen Aufsichtsräten, Beiräten, von Unternehmen und das Silicon Valley oder generell diese Technologiewelt ist eine Welt, eigentlich eine, man denkt immer, das ist alles so digital und so. Nee, die kennen sich alle. Ja, also da wirst du quasi vermittelt von dem einen zum anderen. Und über die Zeit, das ist halt Netzwerkarbeit. Wir fliegen dahin, wir laden uns selber bei denen ein, bitten um einen Termin, eine Stunde, dann lernen wir uns kennen. Dann laden wir die ein, nach Europa zu kommen, dann zahlen wir denen mal eine Europareise, dann kommen die auf unseren Zukunftskongress, dann besuchen wir die und so weiter. Also auf diese Weise baut sich sozusagen Netzwerk auf. Das ist Netzwerkarbeit, das kostet viel Zeit und auch ein bisschen Geld, aber wenn du es dann hast, dann geht es auch nicht wieder weg.
Nachvollziehbar, ja, gut. Ja, das ist klar, du musst es erstmal initiieren. Und du wirst finanziert dann durch Konzerne, die dann sagen, okay, wir brauchen Prognosen oder wir hätten gerne Prognosen, weil du musst ja das Geld irgendwo reinkriegen. Ja? Also du kannst
absolut.
Wenn ich die Leute einlade auf eine Europareise, muss ich das Geld dann verdienen oder irgendwann zu denen bringen. Und das machst du wahrscheinlich, indem du deine Trendstudien dann verkaufst an größere Konzerne im Endeffekt. Oder als Berater also, dann auch fungierst, ne?
In der Tat früher, wenn ich früher sage, meine ich die ersten 20 Jahre meines Instituts, war das so, dass wir quasi zu 90% von Großaufträgen von Konzernen gelebt haben. Muss man sich so vorstellen, Konzerne machen routinemäßig alle 5 Jahre eine neue 5-Jahres-Strategie und dafür holen sie sich irgendwelche Berater und unser Job war es sozusagen zu erklären, dass wir besser mit unserer Methodik besser sind in Zukunftsfragen als andere Berater und dann kriegst du halt einen Auftrag, der geht dann ein halbes Jahr, bringt dir eine halbe Million, also über den Daumen so und damit kannst du ein bisschen leben.
Damit kannst du ein bisschen spielen,
ja. Also das war am Anfang. Ja. Inzwischen ist es so, dass wir weit über 80% unseres Jahresumsatzes nicht mehr mit Konzernen machen. Also das machen wir, was wir früher gemacht haben, machen wir weiter. Aber inzwischen kommen weit über 80% von mittelständischen Unternehmen und ganz kleinen Unternehmen, sogar Einzelunternehmen. Warum? Okay. Weil wir diese Methodik, die dahinter liegt, diese wissenschaftliche Methodik, so heruntergebrochen haben, dass also so sie in kleine Stücke, in verdaubare Häppchen sozusagen gepackt haben, so dass auch kleine und mittlere Unternehmer sie benutzen können, verstehen können, bezahlen können. Ich glaube sogar zum ersten Mal in der Zeit quasi sich Zukunftsstrategien auf Konzernlevel leisten können und nicht immer nur raten müssen, wie denn jetzt meine Zukunft wird und es irgendwie, wie gesagt, also ich habe vorhin gesagt, dem Zufall überlassen. Das ist unternehmerisch meistens keine gute Entscheidung aus meiner Sicht.
Ja, absolut nicht. Also wie gesagt, Vorausschau oder zu prüfen, Taleb hat ja mit Nassim Taleb in seinem Buch Antifragilität zum Beispiel ja auch immer gesagt, du musst immer wieder so deinen Status Quo in Frage stellen, gucken, wo geht die Reise hin und so weiter. Da ist das ja ein Teil davon, ne? Genau. Sven, übrigens, plus auch, oder auch um die Hörer mal einzuordnen. Ich nehme hier öfters mal bewusst eine Gegenposition ein, um dich halt ein bisschen zu provozieren, Sven. Das ist jetzt nicht nur, weil ich jetzt, oder das soll jetzt nicht abwertend wirklich sein, sondern ich will ja das rauskitzeln, ja, weil, oder auch meine Fragen geklärt haben, weil ich natürlich auch immer so denke, oh, du wirst sehen, was noch kommt, ne?
Also ich habe gerne.
Oder mal ein paar Sachen überlegt. Ja, weil der Punkt ist ja, also vielleicht eine Frage mal vorab. Was waren so die spannendste Persönlichkeit, wenn du sagst, so ich habe mit Leuten gesprochen, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, aber was war die spannendste Persönlichkeit, mit der du so gesprochen hast, gerade so von, ja, die sind ja nicht an der Nasdaq, aber so im Tech, vielleicht in der Tech-Bubble oder vielleicht auch außerhalb oder in der Old Economy oder wie auch immer, gibt es da irgendjemanden, wo du sagst,
also
so,
das
war schon ein Erlebnis?
Ja, es ist, also ich spreche natürlich mit ganz vielen ganz Tollen Persönlichkeiten. Ja, am Freitag fliege ich wieder in Silicon Valley, habe da eine Beiratssitzung, da sind zwei Nobelpreisträger drin. Also da triffst du echt Leute, die haben deutlich mehr im Kopf als ich selbst, ja. Und wenn du da mit einiger Demut rangehst und da kannst du wahnsinnig viel lernen. Also das liebe ich an diesem Job tatsächlich. Aber wenn du nach den interessantesten Gespräche fragst, ich würde zwei highlighten. Das eine ist schon ein bisschen her. Ich habe mal den Cal Ryan getroffen. Michael Ryan, also Ryanair kennt man, ja, wurde von zwei Brüdern gegründet. Der Michael ist einer davon, inzwischen leider schon vor ein paar Jahren gestorben. Mit dem zu sprechen über seine Philosophie, wie die es damals geschafft haben, in einen völlig ausformulierten Markt, komplett besetzt von staatlichen, also Luftfahrtgesellschaften sozusagen, ja, Airlines, dort sich eine Scheibe rauszuschneiden, ja, das war richtig. Also aus unternehmerischer Sicht, wenn du über Geschäftsmodelle, über Wachstum, über Zukunftsmodelle nachdenkst, das hat mir wahnsinnig die Augen geöffnet, was für Wachstum selbst in Märkten drin ist, wo man denkt, es ist alles irgendwie gegessen. Und das Zweite: Ich habe damals die Chance gehabt, ab und zu mal den Thomas Tuchel zu treffen, den Fußballtrainer, ja, also der jetzt die englische Nationalmannschaft
Ja.
trainiert. Damals hat er noch Dortmund trainiert. Ich habe damals ein Buch geschrieben und über Rule Breaker, also Menschen, die ganz bewusst Regeln brechen, um Neues in die Welt zu bringen. Und habe ihn angesprochen, weil er doch Fußball-Rulebreaker und so weiter. Also hier haben wir ein paar Interviews gemacht miteinander. Und der hat mir wahnsinnig interessante Geschichten erzählt, wie er mit seinen Spielern umgeht, wie er es schafft, bei seinen Spielern im Unterbewusstsein die automatisierten Denkmuster zu brechen, um sie wirklich in Veränderung zu bringen. Daraus habe ich wahnsinnig viel gelernt für Unternehmen, also wie Unternehmer es schaffen, ihre Mitarbeiter auf Veränderungswegen mitzunehmen. Da ist sogar eine eigene quasi Methodik draus geworden, die wir, meine Kollegen und ich, anwenden in den Unternehmen. Also die zwei, die fallen mir spontan ein, und dann gibt es natürlich trotzdem die Tech-Größen international. Also wenn du im San Francisco, ich kenne ganz gut den Aravind Srinivas, das ist einer der Gründer von Perplexity, ja, die haben in 3 Jahren sind die von 0 auf, ich glaube, 18 Milliarden Bewertung im Augenblick. Also so ein Typ ist natürlich auch spannend.
Absolut, ja. Okay, alles klar. Warst du in Davos schon mal mit dabei?
Bitte wo?
In Davos.
In Davos, nein. Nein, in
Ja.
Davos ganz bewusst
Oder Davos,
nicht, ehrlich
sorry.
gesagt. Ja, weil mir das zu viel, wie soll ich das sagen? Das ist mir zu viel Schein, ehrlich
Okay.
gesagt, ja.
Ja, weil darüber berichten sie immer so, das ist so da steht die Zukunft zusammen, das sind die Entscheider, ne, die dann sagen, unsere nächste Zeit prägen. Zumindest heißt das so, das, was nach oben
Ja,
schaut.
ich ehrlich gesagt, ich glaube daran, ich glaube an diese Geschichte. Also klar, erzählt man diese Geschichte, ja,
Ja.
weil das irgendwie klar ist, aber ich glaube an diese Geschichte nicht. Interessanterweise, wenn wir unsere Interviews führen, dann reden wir auch in aller Regel nicht mit den Konzernchefs, die sich da in Davos treffen. Warum? Weil wenn du ein Interview mit einem Konzernchef machst, dann ist das alles politisch. Also der sagt dir nicht die Wahrheit, sondern der sagt das, was er sagen möchte, weil das ist natürlich alles börsenrelevant, wenn der irgendwas sagt und so weiter.
Ja, logisch. Okay,
Deshalb reden
verstehe.
wir in
Ja.
unseren Interviews meistens mit der zweiten Reihe oder bei den ganz großen sogar mit der dritten Reihe, mit den Strategiechefs, die tatsächlich hoch genug sind, um selber Entscheidungen, also um die Entscheidung zu treffen, um die es geht, die aber tief genug sind, dass es nicht politisch ist, was die so erzählen, ja. Und das sehr eng an der Wahrheit.
Okay, also im Endeffekt übertragen auf die Bundesregierung, würdest du jetzt nicht mit dem Gesundheitsminister reden, sondern mit den Staatssekretären.
Mit den Staatssekretären, vielleicht sogar mit dem Abteilungsleiter für
Ja,
Bereich
okay.
XY, der mich gerade
Ja.
interessiert. Ja.
Okay, alles klar. Ja, ich habe dich aber abgewürgt. Willst du noch was ergänzen oder?
Nee, und diese, also deshalb eben auch nicht Davos, weil dieses Schaulaufen der
Macht Sinn.
CEOs interessiert mich nicht wirklich, sondern
Ja.
mich interessiert, was dahinter steht.
Ja gut, zum Netzwerken wäre es vielleicht dann wiederum interessant, das weiß ich nicht, ne? Aber ich habe keine Ahnung, wo man die Leute rankommt. Aber gut, das ist jetzt, da wollen wir jetzt die Leute nicht langweilen. Also jetzt mal eine Frage. Was ich jetzt zum Beispiel spannend fand, dass du sagst, dass du auch Mitarbeitende oder Strukturen, die ja irgendwie gewachsen sind, auch begleitest oder dabei hilfst, umzudenken oder auf die Zukunft vorzubereiten. Das ist ja eine spannende Geschichte, weil viele haben ja so verkrustete Strukturen, wild gewachsene Strukturen. Ja? Wenn du mal so 10, 20 Jahre Mitarbeiter hast, ja, dann ja, entwickeln die eine eigene Dynamik, dann sagen die, das haben wir schon immer so gemacht oder das kann ich nicht oder das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich und du sagst, ich muss aber, ja, damit wir konkurrenzfähig bleiben. Das finde ich eine coole Geschichte. Auf der anderen Seite jetzt wiederum, wie gesagt, ich nehme die Gegenposition ein, Studien beweisen ja, dass langfristige Expertenprognosen oft nicht genauer sind als ein Münzwurf. Ja, also du kannst im Endeffekt kannst eine Münze werfen und dann habe ich die Zukunft. Warum sollte ich als Inhaber heute überhaupt noch Zeit in eine Zukunftsforschung investieren, statt zum Beispiel einfach zu sagen, okay, so genau weiß ich ja sowieso nicht, was kommt. Ich stelle mich einfach finanziell extrem robust auf, ist ja mein Thema. Ja, also wir reden ja auch bei uns über Geld und ich sorge für Redundanz. Ja, ich prüfe immer wieder mal, wo Anfälligkeiten sind, aber ansonsten lege oder löse ich das durch Geld. Ich habe ja diesen Begriff Fuck Your Money in Deutschland mit etabliert durch mein zweites Buch. Und Fuck Your Money bedeutet ja, Entschuldigung, dass du symbolisch Pfeift drauf, ich sag jetzt nicht, also Pfeift drauf sagen kannst, weil ich sage, ich habe die Kohle, ich kann es aussitzen. Ja. Warum sollte ich als Inhaber deiner Meinung nach trotzdem investieren oder sagen, okay, ja klar, mach trotzdem einen Blick auf die Zukunft, ist wichtig, auch wenn wir nicht genau wissen, warum es oder wie es kommt.
Also ich glaube, dass der Hauptpunkt das eine Unterscheidung ist. Wenn es dir darum geht, dein aktuelles Geschäft irgendwie zu sichern, ja. Dann ist das, was du beschreibst, möglicherweise eine Strategie, die ganz gut funktioniert. Ja? Wenn es dir aber darum geht, zu wachsen, also zusätzliches Geschäft zu machen, möglicherweise anderes Geschäft zu machen, was du heute noch nicht machst, was vielleicht noch gar keiner in deiner Branche macht, was aber das größte Wachstumspotenzial hat, dann nützt dir Aussitzen nichts, sondern dann musst du herausfinden, was dieses zusätzliche Geschäft ist. Und das ist der Grund, also das ist der Grund, warum die allermeisten zu uns kommen, die meisten Unternehmer, weil sie sagen, Mensch, bei mir in meiner Branche, dieses etablierte Geschäftsmodell, das geht so langsam den Bach runter oder bewegt sich seitwärts, da ist irgendwie kein Wachstum drin und meine Selbstdefinition ist aber nicht jetzt irgendwie mich mein Leben lang irgendwie im Verteidigungsmodus zu befinden, sondern ich will angreifen, ich will wachsen. Ja? Also erzähl mir mal, wie sieht in 5 Jahren meine Branche aus, welche Bereiche sind stark gewachsen und dann kann ich einer der ersten sein, die da hingehen. Und ich meine, also wer auf unsere Webseite schaut, der sieht da Testimonials, Unternehmer, die sagen, ich habe im letzten Jahr, also in den letzten 12 Monaten, meine Neukundengewinnung versechsfacht, 630%. Einer sagt, ich habe in diesem Zukunftssegment 50% Zuwachs. Eine Apothekerin, die sagt, ich habe in der Apotheke verdoppelt im letzten. Also es gibt halt, das funktioniert nicht immer, ne? Das ist jetzt nicht 100% Erfolgsquote, logisch. Hängt auch davon ab, wie intensiv du diese Methode dann benutzt und umsetzt und so weiter, ist ja logisch.
Klar, aber dann hilf mir mal ganz kurz, dann einzuordnen, Sven. Und zwar, das ist ein Beispiel von mir, ein Bekannter und ein Vorbild von mir, der Mike Fischer. Den kennst du beispielsweise aus Gera, von der Fahrschule Fischer. Oder die Fahrschule eigentlich in Deutschland. Und der Mike, der hat ja damals auch geschaut, sagt, Mensch, pass auf, der hat demografische Ansätze erstmal betrachtet und hat gesagt, okay, wir sterben ja eigentlich aus. Also es kommt nicht genug Kinder, es kommen nicht genug Kinder nach. Demnach werde ich auch weniger Fahrschüler haben in der Zukunft. Dann kommt ja noch autonomes Fahren. Das ist jetzt die nächste Geschichte, die ihm so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht. Und er hat ja auch immer geschaut, was in der Zukunft passieren könnte, ja, und hat gesagt, okay, wir müssen uns anders aufstellen. Wir müssen es schaffen, eben durch dieses Fischerdorf, was er kreiert hat, dass also die Leute bundesweit zu ihm kommen können. Weil normalerweise ist ja in einer Fahrschule üblich, dass du sagst, ich kann immer nur dort, wo mein Wohnsitz ist. Aber da hat es ja geschafft, durch dieses Fischerdorf bundesweit das zu machen. Das ist jetzt so ein Punkt, den kann ich einordnen. Aber wenn es zum Beispiel um Technologien geht oder sowas, wie gesagt, hilf mir einfach auf die Sprünge, dass ich es verstehe. Weil gewisse Technologien kannst du ja gar nicht kommen sehen. Oder selbst wenn ich etablierte Unternehmen habe, dann kommt irgendein Startup, was ich jetzt gerade noch gar nicht auf dem Schirm habe, was gerade noch unterm Radar schwebt, ne? Wie gesagt, von OpenAI oder von Anthropic und so weiter, oder auch Perplexity, was du sagst, hat ja vor 5 Jahren noch keiner gesprochen. Ja, die waren ja noch gar nicht da. Das sind jetzt praktisch Zugpferde, ja. Auch KI haben vor 5 Jahren alle unterschätzt. Gut, ob ich das jetzt, ja, also, aber hilf mir, das mal einzuordnen.
Total gern, weil du kannst auf unserer Webseite eine Studie aus dem Jahr 2018 downloaden. Die heißt Kundendialog 2025. Also wir haben 2018, haben meine Kollegen eine Prognose gemacht, wie werden Unternehmen mit ihren Kunden reden, Kunden mit den Unternehmen im Jahr 2025. Und in dieser Studie steht drin, dass im Jahr 2025 es einen Wechsel geben wird von sogenannten KI-Tools auf AI-Agents. Also das, was du gerade gesagt hast, dass das vor 5 Jahren keiner vorhergesehen hat, das stimmt vielleicht für die Masse der Unternehmer oder die Masse in Deutschland, stimmt nicht für uns Zukunftsforscher. Wir haben das 2018 in diese Studie geschrieben. Und seit 2018 kann man die auf unserer Webseite downloaden. Und die Unternehmen, die, also das Unternehmen, was uns damals mit dieser Studie beauftragt hat, ja, ist ein größeres Unternehmen, Genesis heißen die, so Callcenter-Zeug, die haben in dieser Zeit sich versiebenfacht. Also an der Börse, die sind große börsennotierte Unternehmen, die haben 700% an der Börse gemacht. Jetzt nicht nur wegen dieser Studie, natürlich nicht, aber die haben auch andere Dinge richtig gemacht, aber die haben eben ein Zukunftsbild gehabt und haben sich sehr zeitig darauf orientiert und haben bringen jetzt als Dienstleister eben diese AI-Agents in die in diese ganze Kundendialogwelt. Insofern, also dieser generelle Eindruck, dass man Zukunft nicht prognostizieren kann, der stimmt aus meiner, also es stimmt einfach nicht. Ja, dafür gibt es wissenschaftliche Methoden. Du musst es halt richtig machen. Du darfst nicht also es wird viel als Zukunftsforschung und als Zukunftsstudie bezeichnet. Du musst immer erst hinter die Methode gucken, sind da wirklich Leute, die verstanden haben, wie das geht? Haben die wirklich Interviews gemacht mit den Strategiechefs von den großen Playern, also damals Microsoft, Google, wie sie alle hießen, ja, weil die haben das, also diese Prognose, dass das kommen wird 2025, die stammt ja nicht aus unseren Köpfen, sondern die stammt ja aus diesen Gesprächen, habe ich ja vorhin erläutert, ja, und die haben das damals schon prognostiziert. Diese Leute, wenn du die kennst und Interviews machst, die kannst du fragen, sag mal, woran arbeitet ihr, wie viel Geld steckt ihr da rein, was ist deine Prognose, wann kommt da auf der Zeitleiste, wann kommt da was, was hat das für Auswirkungen auf die Branche, auf das Geschäftsmodell und so weiter. Genau diese Gespräche führen wir.
Okay, ja, also ich, wie gesagt, in einer gewissen Weise kann ich mir das schon gut vorstellen, logischerweise, dass du eine Zukunft prognostizieren kannst, zumindest zum Teil. Ich will trotzdem mal zwei Sachen reinwerfen. Zum einen gibt es eine schöne Studie von CXO Advisory, wo sie zum Beispiel Analysten, Finanzanalysten gefragt haben. Und da kam auch raus, dass du hättest wirklich auch einen Dartpfeil werfen können, dass keiner also von den Finanzanalysten das voraussagen kann. Oder eben auch, bleiben wir mal beispielsweise bei Nassim Taleb, der ja auch in dem Buch Narren des Zufalls beschrieben hat, dass die Dinge immer anders kommen. Also, dass es immer irgendein, entweder einen Black-Swan-Effekt gibt. Oder du siehst ja auch, dass Dinge, du kannst dich in einer gewissen Weise vorbereiten, du kannst Trends und so weiter, kannst du, ja, ich sag mal, schon in einer gewissen Weise prognostizieren und so weiter. Aber trotzdem, er hat ja das beschrieben zum Beispiel, dass wir zwei verschiedene Fehler machen bei Taleb. Nimm das mal raus. Das eine ist dieses Truthahn, ich weiß nicht, ob er das als Truthahn-Paradoxon beschrieben hat. Aber wenn wir aus der jüngsten Vergangenheit ableiten, also das, was du, wenn du jetzt auch mit Leuten sprichst, ja, und du überträgst das meinetwegen auf einen Truthahn im Oktober, der gackert und so weiter und freut sich und sagt, ah, mein Chef füttert mich, der muss Truthähne mögen. Das ist ja im Endeffekt das, was er sich vorstellt, weil er ja aus der kurzfristigen Vergangenheit ableitet. Und dann erlebt er sein böses Erwachen an Thanksgiving, weil er dann plötzlich geschlachtet und ausgestopft wird. Ja. Das ist das eine, was er beschreibt. Und das zweite ist ja auch, dass wir das Manko haben, also die Annahme, es könnte nichts Schlimmeres widerfahren als das Schlimmste. Das ist ja zum Beispiel, da schildert er das von Fukushima. Da haben sie auch gesagt, was war das schlimmste Erdbeben? Dem muss dann der Reaktor standhalten. Und was dann das Ergebnis war, wissen wir ja. Oder auch, wenn ich dran denke, so wie in den 70ern, wie sie sich die 2000er vorgestellt haben. Ja, da haben sie auch schon gesagt, wir werden nicht mehr arbeiten müssen, fliegende Autos und so weiter, also im Jahr 2000, ne? Also das, was in den 70er
Jahren. Ja, aber wer hat das gesagt?
Schau mal, also das haben Schriftsteller gesagt, keine Forscher, ne? Das muss man
natürlich. Genau, okay. Lass mich drei Dinge dazu sagen. Also ich liebe Nassim Taleb, aber dieses Bild ist einfach falsch, weil wir fragen nicht die Truthähne. Wir fragen die Besitzer der Truthähne. Ja, natürlich, wenn du Truthähne fragst nach ihrer Zukunft, dann kriegst du ein falsches Bild. Aber wenn du die fragst, die Truthähne füttern, dann wissen die ziemlich genau, was in 3 Monaten mit den Truthähnen passiert. Ja? Also das ist genau der Unterschied zwischen Schriftstellern oder Historikern oder irgendwem, der da irgendwas über die Zukunft schreibt. Yuval Harari ist auch ein geiler Typ, aber der ist halt Historiker. Der ist halt kein Zukunftsforscher. Ja? Und kennt diese, also hat möglicherweise diese Methodik nicht auf dem Schirm. Das ist das eine. Das zweite ist, was man sagen muss, selbstverständlich sind wir keine Wahrsager. Natürlich kannst du nicht alles prognostizieren. Natürlich gibt es also Fukushima kannst du nicht prognostizieren. Es gibt Dinge da, aber ehrlich gesagt, das sind nicht viele Dinge. Also wenn du jetzt mal so den Zeitenverlauf siehst, ja, Corona gehört wahrscheinlich dazu, Fukushima gehört wahrscheinlich dazu, irgendwelche Kriege, die eher so politisch getrieben sind, kannst du auch nicht gut prognostizieren. Wenn sowas Unvorhergesehenes passiert, dann musst du als Zukunftsforscher sagen, okay, jetzt muss ich halt die Studie neu machen. Ja, jetzt hat sich's halt verändert, dann muss ich sie neu machen. Aber das passiert irgendwie alle 5 Jahre mal oder so. Und das, was aber zugrunde liegt, also diese technologische Entwicklung, die dann wirklich auch bleibt in der Welt, ja, die wirklich die Welt verändert, die kann man super gut
machen.
Okay. Lass mich noch eine Sache zu Finanzanalysten sagen, weil das ist mir ganz wichtig, weil wir haben im Institut inzwischen seit 6 Jahren, auch einen Arm, der selber investiert. Also wir haben 3 Investmentfonds, die so in Deep Tech Startups investieren weltweit. Und ich kann das inzwischen ganz gut vergleichen. Der erste Fonds, den haben wir im Jahr 2020 aufgelegt. Und es gibt so Vergleiche, alle VC-Fonds dieser Welt und so weiter. Und da sind die Top 10%, also das 90. Percentile der im Jahr 2020 aufgelegten Fonds, liegen im Augenblick bei einem TBPI von 1,98. Also die haben sich quasi verdoppelt in ihrer Bewertung. Unser Fonds hat sich in derselben Zeit verdreifacht. Wir liegen beim TBPI von 2,94. Ja? Das ist jetzt noch keine... Der ist noch
auch Venture Ende. Capital, was ihr dann habt, oder was? Oder,
also, das ist Venture das ist, Capital. Wir nehmen das Geld unserer Kunden und investieren das in, genau, also ein ganz normaler Venture Capital Fonds. Und also, was ich damit sagen will, ist, dass es offensichtlich sinnvoll ist, auf Basis von Zukunftsstudien tatsächlich auch zu investieren, ja? Mhm. Und dass die Ergebnisse, die Entscheidung, die man dann trifft, auf Basis von Zukunftsstudien möglicherweise auch finanziell lukrativer ist als das, was die anderen da machen, ja. Will jetzt nicht sagen, dass wir immer die richtige Entscheidung treffen, das stimmt natürlich nicht, aber unterm Schnitt scheint das tatsächlich die Methode von Zukunftsforschung besser geeignet zu sein für Investmententscheidungen im Deep Tech, im Startup, im VC-Bereich, als jetzt das übliche Finanzanalysten-Methodik-Baukasten.
Okay. Wie lange gibt es euren Fonds schon?
Den ersten seit 2020. Also wir haben 3 Fonds immer im Rhythmus von 2 Jahren gegründet. Der erste 2020, 22, 24. Jetzt zum Jahreswechsel kommt dann wahrscheinlich der vierte.
Offen oder geschlossen?
Sind geschlossene Fonds, die sind also BaFin registriert, wie du das halt machen musst, aber sind geschlossene Fonds nicht für Kleinanleger, für semi-professionelle und professionelle Anleger ganz ganz normal, wie die Fonds halt meistens so sind, so eine KKG-Struktur, wo du Kommanditist wirst, das eben in Deutschland so ist.
Okay, alles klar. Gut, lassen wir mal so, weil ich halte mich immer mit Empfehlungen zurück oder sowas, ja, weil das ist nicht meine Art. Also ich bin immer da sehr, sehr vorsichtig, weil wie gesagt, auch da kann halt viel passieren oder habe ich halt viele Götter schon sterben sehen. Seit 1995 bin ich am Markt. Um dich weiterhin nochmal zu ärgern, Sven. Ich schaffe bloß einen Rahmen. Nee, weil ich will natürlich ja nicht, dass du dich jetzt hier unwohl fühlst oder wie auch immer. Das ist ja nicht mein Ziel, sondern ich will halt einfach bloß sagen, okay, was hat sich geändert? Beispielsweise, wenn man jetzt sich das Buch anschaut, du hast 2013 das Buch geschaut, wie wir 2025 arbeiten werden. So arbeiten wir in der Zukunft. Ja? Das ist ja das einzige Buch, wo uns zumindest schon deine Prognose oder die Zeit, wo du was prognostiziert hast, eingeholt hat. Das heißt, wo ich ableiten kann. Das, was ich rausgefunden habe, korrigiere mich auch da gerne. Ich habe 2 Sachen mal rausgesucht oder 3 Sachen, was du ja beschrieben hast. Also bei einem lagst du richtig mit dem Homeoffice. Mehr oder weniger, aber ja durch Corona. Ja, also was ja keiner so richtig vorhersehen konnte. Und bei Autos zum Beispiel, dass es rein autonomes Fahren geben wird, also dass Autos keine Fahrer mehr haben werden, da lagst du im Endeffekt daneben. Also natürlich war eine Tendenz dahin, ne? Aber wir stehen nach wie vor immer noch im Stau, ja? Und dieses autonome Fahren auf Level 5 ist halt noch weit vom Alltag oder ist noch nicht auf den Straßen angekommen. Und du hast auch gesagt, die Lebenserwartung wird bei 90 Jahren liegen, ja? Mhm. Und dein Think Tank hat meines Erachtens prognostiziert, dass es zum Beispiel keine physischen Lampen und USB-Sticks oder Fernseher und so weiter, das soll alles weg sein, glaube ich, alles sprachgesteuert. Da sind wir ja schon gut damit, so Speech-to-Text oder wie auch immer, sowas funktioniert dann noch ganz gut. Aber sind wir ja auch weit weg davon. Also was hat sich geändert seit 2013?
Naja, also erstens, das Buch über das Jahr 2025, das fokussiert relativ stark tatsächlich auf die Arbeitswelt. Das heißt ja im Untertitel auch so, arbeiten wir in der Zukunft. Auf eine Welt, die wir damals genannt haben, die Welt der Vollbeschäftigung. Das ist ziemlich, ziemlich genau das, was wir gar nicht im Jahr 2025, aber in den Jahren bis 2025 eigentlich erlebt haben. Ja, das war tatsächlich die Welt der Vollbeschäftigung. Da kam auch das Homeoffice raus. Die Homeoffice-Geschichte wäre nach unserer Prognose damals auch ohne Corona gekommen. Aber Corona war natürlich ein absoluter Beschleuniger, Katalysator dafür. Das ist klar. Bei den technischen Sachen ist es Also das ist immer die Frage, welchen Maßstab setzt du an? Also diese beispielsweise die selbstfahrenden Autos, ne? Die selbstfahrenden Autos, also Robotaxis, habe ich ja damals beschrieben. Nicht, dass du ein selbstfahrendes Auto besitzt, sondern dass das als Robotaxi rumfährt. Okay. Die gibt es im Augenblick in, wenn ich es richtig im Kopf habe, in 30 Städten in der Welt. Dieses Jahr werden sie kommen die ersten zwei europäischen Städte, Zagreb und Luxemburg, dazu. Und im Augenblick ist die sozusagen aktualisierte Prognose, dass das innerhalb der nächsten 2-3 Jahre auch in den deutschen Großstädten funktioniert. Also man könnte jetzt sagen, wenn man kritisch ist, okay, ihr habt euch in eurer Prognose vertan um, weiß nicht, 3 oder 4 Jahre. Ja, das kommt in 3 oder 4 Jahre später, als ihr es damals prognostiziert habt. Das kann sein. Und sowas passiert auch in der Zukunftsforschung.
Logisch, wir können nicht genau, exakt das wäre ja vermessen.
Ja, ja, klar, ja. Aber prinzipiell, dass das kommt und dass das ein großes Geschäft, also ich meine, das weiß in der Automobilbranche quasi jeder. Die stellen sich alle gerade auf selbstfahrende, auf Robotaxis um. Ne? Was tatsächlich, wo wir tatsächlich, also wo ich sagen würde, das ist einfach nicht eingetreten und vielleicht kommt es irgendwann, aber ist noch nicht sichtbar, ist, dass wir damals in diesem Buch prognostiziert haben, wir haben davon Screen-Tapeten geredet. Ja, also dass sozusagen Tapeten, große Flächen, und die lösen unsere Bildschirme ab und so etwas. Warum haben wir das, also jetzt muss man wissen, warum haben wir das prognostiziert? Wir haben das deshalb prognostiziert, weil in unseren Studien, bei den Interviews mit den Strategiechefs, besonders in der Display, also in der Glasindustrie, die diese Displays herstellen für Fernsehen und so, die uns gesagt haben, das sei bei ihnen der nächste Schritt. Also die haben damals gesagt, bei ihnen ist der nächste Schritt, sie machen 3D ohne Brille, also nicht diese Shutterbrillen, die du im Kino aufsetzen musst, sondern 3D ohne Brille. Und da haben die uns das gezeigt, ja, da haben die uns riesen Bildschirme gezeigt, wo 3D ohne Brille, sah toll aus, hat viel Geld gekostet damals, ja. Und die haben gesagt, naja, die Entwicklung der nächsten 10 Jahre ist, dass diese Technologie einfach billiger wird, die wird skalieren und dann ist das irgendwie, dann kommt das in den Massenmarkt. Und dann haben wir diese Prognose genommen und sind zu den anderen, zu den Content-Herstellern gegangen, zu den Website-Herstellern, zu den Filmemachern und so weiter und haben gesagt, Mensch, wenn die Glasindustrie, die 3D ohne Brille und ganz breite Bildschirme und so, was macht ihr dann? Dann haben die natürlich gesagt, okay, dann machen wir irgendwie 3D-Welten und bla bla bla. Und das daraus ist dieses Zukunfts-, daraus, also das ist dann eben zum Teil in dieses Buch eingeflossen. Was ist wirklich passiert? Die Glasindustrie, also diese Displayhersteller, die haben, könnte man sagen, einen Strategiewechsel gemacht. Also die haben festgestellt, dieses 3D ohne Brille, das ist wahnsinnig teuer. Wenn sie das in den Massenmarkt bringen wollen, müssen sie wahnsinnig viel Geld investieren. Und es reicht für sie erstmal, wenn sie so Flatscreens anbieten und im nächsten Schritt irgendwie das Internet anschließen, also an Fernseher, Smart TV, ja. 30 Jahre, nachdem das Internet erfunden wurde, hat der Fernseher das auch mal was davon gehört. Also kurz gesagt, die haben sich neue Verkaufszyklen kreiert durch viel einfachere Dinge als durch diese Technologie die zwar möglich war, aber eben teuer war. Und so muss man auch Zukunftsforschung verstehen. Also wenn jemand auf ein ganz wesentlicher Akteur in diesem Bereich seine Strategie verändert und dann musst du halt als Zukunftsforscher sagen, okay, dann müssen wir jetzt die Prognose verändern. Ja, dann müssen wir das nochmal machen, diese Studie, weil unsere Prognosen eben nun mal auf den Aussagen, auf den Prognosen von diesen marktbeherrschenden, marktprägenden Akteuren beruhen. Ja, also nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind keine Wahrsager. Wir sind nicht irgendwie Gott, der da irgendwie bestimmt,
was. Ja, du sagst ja Trendstudien, ne? Das ist ja nicht so, so wird es sein, sondern wir
denken, also Trend eigentlich kommen wird. Wenn man es nüchtern betrachtet, ist das, was wir beschreiben, aus heutiger Sicht die höchste Wahrscheinlichkeit der Weiterentwicklung. Ja? Und das nennen wir eben Zukunftsbild. Tatsächlich, das ist es. Und so muss man auch damit umgehen. Wie gesagt, wenn sich da was ändert, muss man halt nochmal draufschauen, muss man es verändern.
Ja, das, was die LLMs ja im Endeffekt auch machen, die Sprachmodelle, die sagen ja auch, was ist die nächste Wahrscheinlichkeit, was kommt.
Bist du mit wirklich so KI? Ja, genau. Ja. Wobei die LLMs, die nehmen das wirklich aus Vergangenheitsdaten. Ja. Und wir, der Unterschied wir haben auch eine KI natürlich im Institut, die auf unserer Datenbank arbeitet. Der Unterschied zwischen dem normalen LLM, so was weiß ich, ChatGPT oder irgendwas, und unserer ist, diese ChatGPTs dieser Welt nutzen alle Daten, die es im Internet gibt. Das sind alles Vergangenheitsdaten, so 0815 Daten. Ja. Und unsere ist absolut ausschließlich trainiert und kuratiert auf unseren Datensatz, also nur auf diese Interviews mit diesen Strategieleuten und die Prognosen aus diesen Interviews. Das heißt, wir nutzen für eine KI quasi Zukunftsdaten, also Zukunft kannst du noch nicht messen, die ist noch nicht passiert, aber, Zukunftsdaten, soweit du Zukunftsdaten haben kannst, ganz kuratiert, und wenn du es vergleichst, was aus dieser KI rauskommt, also unsere Future AI rauskommt und aus normalen LLMs, wenn du irgendeine Frage über Zukunft stellst, dann ist das komplett unterschiedlich, ja, das ist was völlig anderes. Das ist interessant, ja, weil Frage ist, ob du eben Prognosen machst auf Erfahrungen der Vergangenheit oder auf wirklich Prognosen aus der Zukunft.
Okay. Um das nochmal einzuordnen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja so, dass das, was du prognostizierst mit deinem Institut, ist ja nicht dann eingetreten, wenn es jetzt gerade so diese Early Adopter gibt, sondern wenn es einen Massenmarkt erreicht hat, richtig?
Ja. Ne? Ja,
dann ist okay, genau. Alles klar. Also dann, was kommt denn auf uns zu dann? Ja, Sven, also wenn ich bin Inhaber, ja, ich habe ein paar Mitarbeitende, wie auch immer, und mache einen guten Umsatz. Branchenunabhängig kann man irgendwas sagen, was auf uns zukommt, wo du sagst, so, das wird die nächsten 3 bis 5 Jahre uns in Deutschland, bleiben wir mal rein im deutschen Raum, massivst beeinflussen oder uns zwingen, umzudenken oder wie auch immer.
Ja, also ich meine, lass uns, wenn wir über die nächsten 3 Jahre reden, dann sind wir ja, also für einen Zukunftsforscher ist das relativ dicht dran, sozusagen. Das wird jetzt nichts Überraschendes sein, sondern das sind die Weiterentwicklungen von Dingen, die wir heute schon sehen.
Du kannst auch gerne länger denken. Wenn du sagst, ich traue mich natürlich, gesagt, okay, weil 10 Jahre, ich habe auch mein Geschäft noch 10 Jahre, die meisten meiner Kunden, ich habe da ja gesagt, so im Schnitt sind wir 35 bis, ja, sag mal, ja, maximal 55 sind in der Regel meine Hörer.
Dann lass uns eine ganz kurze Zeitreise machen. Also, was als nächstes kommt, ist, dass diese heutigen KI-Agenten, die man so kennt, dass die sich weiterentwickeln, dass wir überall Teams haben, also KI-Agenten-Teams, die menschliche Arbeit ablösen und so weiter und so fort. Wenn man es richtig macht, alles viel produktiver machen, viel schneller, viel kostengünstiger machen. Wir rechnen damit, dass etwa in 3 Jahren es mehr KI-Agenten auf der Welt gibt, als es Menschen auf der Welt gibt. Das bedeutet auch, wenn du ein Geschäft hast, wenn du irgendwas verkaufst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an einen KI-Agenten verkaufst, wesentlich höher, als dass du an einen Menschen verkaufst. Ja? Hängt natürlich von deinen Produkten ab, von deinen Kundensegmenten und so weiter. Muss man sich individuell anschauen. Aber dieses, was heute schon unter dem Stichwort Agentic Commerce läuft, das ist eine ganz große Veränderung für die allermeisten Branchen. Zweiter Schritt, die KI bekommt Hände und Füße. Wir kennen alle, hoffentlich kennt ihr alle so Videos von irgendwelchen humanoiden Robotern, ja, die sehen so aus wie Menschen. Es gibt im Augenblick etwa, also wenn wir richtig gezählt haben, 105 Unternehmen auf der Welt, die Dinger herstellen, ganz viele in China, 2 in Europa, Rest in den USA. Die kannst du heute schon bestellen, kostet dich bei den Amerikanern 20.000 US-Dollar, bei den Chinesen 10.000.
Die Prognose, BMW hat die ja auch erst eingeführt, ne? Das fand ich auch spannend.
Genau. Also du kannst die in großen Fabriken, also an Fließbändern und so weiter. Du kannst die meisten werden im Augenblick trainiert als Haushaltshilfe, also die putzen bei dir, machen die Spülmaschine und kochen und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht alle Use Cases aufzählen, die sind extrem viel, ja. Aber die meisten Unternehmer, und darum geht es ja hier, müssen damit rechnen, dass sie, oder sollten damit rechnen, das ist was Positives aus meiner Sicht, dass wir in 2 bis 3 Jahren sie das Angebot haben, viele händische Tätigkeiten, die in ihrem Unternehmen gemacht werden, viel, viel kostengünstiger zu machen durch solche humanoiden Roboter. Ja? Ja. Auch da die lange Prognose, die Investoren, die da rein investieren, prognostizieren für das Jahr 2040, also in 15 Jahren, dass es mehr humanoide Roboter auf der Welt gibt als Menschen. 10 Milliarden, sagen die dann. Ja? Deshalb stecken die da heute ganz viel Geld rein. Ich bleibe nochmal mit einem Thema beim Thema KI. Ich kenne ganz gut einen der KI-Superstars im Silicon Valley, Dr. Richard Socher, war ganz lange Zeit der Chief Scientist bei Salesforce, hat jetzt vor 8 Wochen gerade eine Firma gegründet, ein Startup, wie das im Silicon Valley so ist, heißt Recursive, und behauptet, jetzt ist die Zeit, die erste Artificial Superintelligence zu bauen. Also eine KI, die in der Lage ist, sich selber weiterzuentwickeln und dann perspektivisch eben auch über das menschliche Intelligenzniveau hinaus entwickeln kann. Diese Firma Recursive hat am ersten Tag bei der Gründung eine Bewertung von 4,5 Milliarden Milliarden US-Dollar gehabt. Warum? Weil ganz viele Investoren aus dem Google-Netzwerk über 600 Millionen da am ersten Tag reingesteckt haben zu dieser Bewertung von 4,5 Milliarden. Jetzt kann man sagen, das ist völlig übertrieben, völlige Blase. Man kann aber auch sagen, nee, genau jetzt ist der Zeitpunkt, wo, wie der Richard behauptet, dass innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre es möglich ist, zum ersten Mal diese Artificial Superintelligence zu entwickeln. Und dann ist diese Bewertung völlig angemessen. Dann geht das noch viel mehr in die Höhe. Also auch das wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren passieren. Lass mich nochmal 3 Sachen sagen, wo wir gerade, also unsere Fonds gerade rein investiert haben, weil das natürlich die Technologien sind, die, wo wir erwarten, dass das in den nächsten 10 Jahren sozusagen in Richtung Massenmarkt geht. Also, wir haben gerade investiert in Quantencomputer, oder gerade vor 5 Jahren schon investiert in Quantencomputer. Die haben jetzt schon sich ver-15-facht und das geht stark weiter. Wir haben investiert in Kernfusion. Also, musst du dir vorstellen, 2 starke Laserstrahlen schießen Atome aufeinander. Hat nichts mit Radioaktivität zu tun, kein Radioaktivität.
Ja, bestimmt. Gibt es in Deutschland, glaube ich, auch gerade ein Exempel, was da irgendwie gut funktioniert. Irgendwie im Norden, glaube ich. Also, ich glaube im Norden, irgendwie in Norddeutschland.
Also, das bekannteste ist bei München, das Marvel Fusion heißen die. Wir haben in ein australisches, das ist, wenn man so will, das Original, ja, also wenn man es wissenschaftlich betrachtet, die waren vorher da und so. Also aber egal, ob jetzt original oder nicht original. Wir haben in ein australisches Startup investiert, weil wir glauben, dass die bessere Lösung haben. Aber da gibt es jetzt natürlich ganz viele in der Welt, ja, und keiner kann sagen, wer da am Ende gewinnt. Aber dass diese Technologie, die Kernfusion, ganz wichtig wird, sagen wir mal auf lange Sicht, sagen, auch da ist so das Jahr 2040, 45 so im Fokus, wo Investoren sagen, bis dahin ist es möglich, dass durch diese Kernfusionstechnologie der Weltenergiebedarf komplett gedeckt, also die Welt hat dann mehr Energie zur Verfügung, als sie verbrauchen kann. Ja? Ja. Was natürlich ein echter Gamechanger ist. Drittes Beispiel, wo wir gerade rein investieren, ist sehr stark in Medizintechnologie. Als Buzzword würde man wahrscheinlich Longevity sagen, ja, also die Möglichkeit der Verlängerung des Lebens. Ja. Wir haben gerade oder vor 5 Jahren mit dem ersten Fonds in eine Firma investiert, die Organe, menschliche Organe einfrieren kann, wieder auftauen kann und dann funktionieren die weiter. Also Ersatzteilorgan, Konservierung, wenn man so will, ja, was ein Teil dessen ist, wo tatsächlich, also wo behauptet wird sozusagen und in aus meiner Sicht sehr fundiert behauptet wird, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre verschiedene medizinische Technologien, und das ist eine davon, in den Massenmarkt kommen, die es möglich machen, dass Menschen im Durchschnitt 100 Jahre, nicht mehr 90 Jahre, wie ich damals in dem Buch geschrieben habe, sondern 100 Jahre leben werden. Mhm. Wir haben gerade investiert in eine künstliche Gebärmutter. Also ein Brutkasten, technologischer Brutkasten, in dem Kinder ab der 12. Woche oder so, sondern ab Woche 0 quasi, das hätte dem Jens Spahn wahrscheinlich seinen Job gerettet, irgendwie, wenn das eher gewesen wäre. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Das sind so Technologien, von denen wir erwarten, und nicht nur wir, sondern eben auch all die anderen Technologieinvestoren, die großen in der Welt, dass sie innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre in die Nähe des Massenmarktes kommen und dadurch ein sehr, sehr starkes Wachstum haben. Nicht jede dieser Technologien wird jetzt sofort für jeden Mittelständler hier in Deutschland natürlich für sein eigenes Geschäft relevant sein. Das ist logisch, ja. Aber deshalb habe ich mit diesen KI-Geschichten angefangen. Das wird definitiv für jeden relevant.
Ja, da kommt gleich die Frage. Also wie gesagt, ich gehe mit dir d'accord, bis auf vielleicht bei der Super-AI, das weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, weil da gibt es 2 Meinungen von Informatikern, aber da fehlt mir die fachliche Kompetenz dazu. Ne? Also, aber sagen viele, eigentlich ist es nicht machbar. Aber gut, wir werden sehen. Aber ich bin mit dir trotzdem mit allem d'accord, weil mit der Kernfusion, wie gesagt, der Bedarf ist da, gerade auch durch AI. Und ich habe eben jetzt eben festgestellt, dass die schon mittlerweile mehr, also dass die Effizienz so weit ist, dass sie mehr aus Output haben, als was sie reinstecken mit dem Laser oder als Energie, was sie reinstecken. Genau. Und das heute ja schon, ja. Und das heißt, dadurch, dass ein wahnsinniger Bedarf da ist, wird auch das Geld und die Innovation da reinfließen, ist ja in der Regel so, ne? Oder auch mit Medizintechnik, ja, auch da die Parallele zu KI mit den Proteinen. Wir haben ja auch mittlerweile mehr Proteine, oder hat die ja gefunden, wo der Mensch Mensch über Jahre geforscht hat. Ich habe auch Kunden, die da in Österreich forschen dazu. Und da kriegst du auch ein paar spannende Insights dazu. Und mit den KI-Agenten kriegst du heute schon mit, funktioniert ja heute schon. Also bei vielen Firmen, die innovativ sind, die haben ein Head-Off und dann haben die halt ihre eigenen KI-Agenten unten drunter.
Genau.
Ja? Also auch da bin ich total d'accord. Genauso Roboter auch. Ich bin auch einer, ich war einer der Ersten, dass ich so einen Roboter für die oder so einen humanoiden Roboter holen würde. Aber das ist natürlich jetzt eher so nice to have. In der Industrie werden sie ja heute schon eingesetzt, weil sie halt, ja, also haben halt mehr Spielraum oder zumindest funktioniert ja auch heute schon. Also jetzt ist aber die Frage für mich, was mich jetzt mal interessieren würde zu diesen ganzen Sachen. Zwei Fragen. Zum einen, was kann ich denn als Inhaber daraus ableiten? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe meine KI erkennen, bin ich bei dir. Ich sollte natürlich so weit wie möglich auch mich mit KI beschäftigen, um also nicht nur einen KI-Assistenten zu haben, sondern auch tatsächlich KI-Agenten zu haben und da am Nabel der Zeit zu sein. Aber was mache ich denn trotzdem, wenn ich sage, wie weit muss ich Angst haben, weil ich sage, okay, ein Roboter kann dann auch in der Pflege arbeiten, kann theoretischerweise, was weiß ich, auch am Bau arbeiten. Irgendwann wird sich dann auch das Verhältnis der Menschen zu den Robotern ändern. Am Anfang werden wir sagen, um Gottes Willen, mir kommt so ein Ding nicht ins Haus, das wird sich aber ändern und so weiter und so fort. Ja. Also wie gehe ich denn jetzt ganz konkret als Inhaber oder als deutscher Unternehmer damit um und sage, ja, okay, wo sind jetzt meine Gefahren, wo sind meine Chancen?
Ja, also ich beantworte das mal an meinem eigenen Beispiel, weil ich bin ja auch Unternehmer. Ich habe hier dieses Institut, 42 Mitarbeiter, ich bin auch Unternehmer. Was ich gemacht habe, sind zwei Dinge. Sind zwei Dinge. Erstens, wir haben im letzten Jahr für uns selbst, also wir machen ja Strategieberatung. Im Prinzip sind wir Unternehmensberater, die den Unternehmen irgendwelche Wachstumsstrategien geben. Wir haben für die Frage, wie entwickelt sich Strategieberatung, ein eigenes Zukunftsbild gemacht. Also wir haben eine eigene Studie für uns selbst gemacht, wenn man so will. Ja, auch die kann man, wir haben sie dann veröffentlicht, kann man downloaden auf unserer Webseite. Und in dieser Studie ist sehr klar gesagt, welchen Einfluss KI jetzt auf die Geschäftsmodelle von Unternehmensberatern haben werden. Und das sind Rieseneinflüsse, kann man sich ja vorstellen. Ja? Mhm. Und es ist relativ klar dargestellt, okay, in 5 Jahren wird die Branche so aussehen, es gibt Kundensegmente, die und die Kunden wollen weiterhin mit Menschen zu tun haben, die und die Kunden wollen nichts mehr mit Menschen, die wollen KI, die haben eine eigene KI im Unternehmen.
Wie es damals beim Internet war, ne? Das heißt, es gibt halt einen Online-Markt für Finanzen und Versicherungen und dann gibt es halt den Berater noch.
Genau. So. Und es gibt, also in unserer Branche kann ich das eben auf Basis dieser Studie sagen, es gibt 9 verschiedene Kundensegmente in der Zukunft. Und wenn du diese Kundensegmente der Zukunft, ja, der nächsten 5 Jahre. Und wenn du die vor Augen hast, dann kannst du, also habe ich es gemacht, die unternehmerische Entscheidung treffen, okay, in welchem dieser Segmente, also jedes dieser Segmente fordert andere Produkte, ja, andere Formate, andere Geschäftsmodelle, andere Bezahl und so weiter. In welchem dieser Segmente, welches ist meins, welches, wo will ich rein, will ich alle bedienen oder das nicht und so weiter. Und diese strategische Entscheidung, die haben wir getroffen und seitdem bauen wir tatsächlich, also Transformation heißt das ja neudeutsch, wir bauen quasi unser Unternehmen, unser Institut um. Das heißt nicht, dass das Alte verschwindet, nee, das Alte bleibt, ja, auch das Konzerngeschäft, was ich vorhin gesagt habe, das bleibt selbstverständlich, aber wir bauen daneben eben andere Formate, wir machen dann Mentoring-Formate und so weiter, was man da eben so macht und haben plötzlich völlig neue Zielgruppen erschlossen. Ja. Also vor 2 Jahren hatten wir im Jahr, wenn es hochkommt, 20 Kunden von Großunternehmen. Ja. Jetzt im Augenblick haben wir über 3000 Kunden, die eben, also die allermeisten davon eben so mittlere und kleine Unternehmen. Und dann baust du eben auf Basis dieser Zukunftsstudie, baust du dir dein Zukunftsgeschäft. Das ist das Erste, was ich gemacht habe.
Okay, und das Ding ist aber auch ableitbar für andere Unternehmer. Also wo ihr sagt, okay, ich bin ja jetzt nicht jeder ist ja Unternehmensberater, nicht jeder hat eine Agentur, ja, sondern also diese Kundensegmente kann ich dann auch adaptieren auf den Handwerker, auf den Arzt und so weiter.
Naja, du musst sie natürlich für deine Branche machen. Ja, logisch. Ja, also klar. Wir haben sie jetzt erstmal für unsere Branche gemacht. Oder also wenn wir andere Unternehmen beraten, dann machen wir das natürlich für die Branchen dieser Unternehmen. Dann sehen die Kundensegmente ein bisschen anders aus. Du hast nicht in jeder Branche die gleichen, ist ja logisch. Aber du kannst das, ist ein bisschen Arbeit, ein bisschen Analyse und so. Aber kann jede Branche für sich machen. Wie gesagt, sogar Solo-Selbstständige, Einzelunternehmer machen das, lassen sich von uns begleiten und wir machen das sozusagen mit denen. Das Zweite, was ich aber gelernt habe, weil du hast gefragt, was macht jetzt ein Unternehmer? Also erstens, dass das eigene Geschäft sich wirklich mit einer Methode, die wirklich funktioniert und nachweisbar in aller Welt und viele Jahre und so, deshalb ja wissenschaftliche Methode, sich das Zukunftsbild der eigenen Branche zu machen, zu verstehen, wohin entwickelt sich das, wie sieht das in 5 Jahren aus und daraus dann die richtigen Ableitungen zu treffen. Das ist das Erste, was ich gemacht habe. Das Zweite ist, ich habe durch diese Beschäftigung seit 25 Jahren mit dieser Welt, habe ich eine Sache gelernt, und zwar, dass das Wachstumspotenzial in meiner Branche, in meinem Kerngeschäft nicht das größte ist. Also du wirst in der Unternehmensberatung, Zukunftsforschungs-, Unternehmensberatungsbranche nicht so skalieren können wie in der Technologiebranche. In der Technologiebranche sind die Wachstumsraten wahnsinnig hoch. Keiner in der Unternehmensberatungsbranche wird wie Anthropic in 5 Jahren von 0 auf 900 Milliarden oder das gibt's einfach nicht. So. Ja. Die Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, oder die vor ein paar Jahren getroffen habe, vor 5 Jahren getroffen habe, ist, okay, ich will mich anschließen. Mein unternehmerisches Verständnis ist, ich möchte mich und das, was ich habe, meine Familie, das, was mir wichtig ist, meine Familie, meine Mitarbeiter, mein Geld, möchte ich anschließen an die Dinge in der Welt, die am stärksten wachsen. Deshalb habe ich vor 5 Jahren diesen ersten Investitionsfonds ins Leben gerufen, um zu sagen, ey, pass auf, in meinem Kerngeschäft bleibt ein bisschen Geld übrig am Ende des Jahres, das ist ganz schön, hat einen ganz guten Cashflow, dieses Geld nehme ich, das nehme ich nicht als Endergebnis meiner Arbeit, sondern das ist sozusagen das Zwischenergebnis.
Okay, verstehe, und damit ich nicht, also ich muss Sie kurz unterbrechen, wäre auch im Anbetracht der Zeit, das kann aber ja auch ein normaler Unternehmer, nicht Sven? Ja, also da kann zwar sagen, klar, ich habe Geld übrig, ich kann jetzt in normalerweise breit gefächerte Fonds investieren, aber nicht in Venture Capital Fonds. Also gut, er könnte jetzt in deinen, aber wie gesagt, ich will ja jetzt keine große Werbung, aber das Ding ist halt, das kannst du bist da am Zahn der Zeit, verstehst du? Also du hast ja du kannst es besser einschätzen. Was kann ich trotzdem noch machen? Also ich will bis weiterspringen, weil ich habe nämlich noch eine ganz andere wichtige Frage noch.
Naja, dieses Anschließen an diese stark wachsende Technologie, das meine ich schon ernst und ich glaube, dass das jeder kann. Möglicherweise kann nicht jeder in geschlossene Fonds, wobei eigentlich kann, ja, also wir sind auch nicht der Einzige. Ich glaube schon, dass wir ein sehr guter sind, aber es gibt natürlich noch andere in der Welt. Kann man ja auch andere nehmen. Also das kann man schon machen und wenn man jetzt keine 200.000 da investieren will, wie in so einem Fonds so die Mindestanlage ist, dann macht man es halt an der Börse, dann sind die Wachstumsraten nicht ganz so stark, aber kann man trotzdem in Technologie investieren. Also dieses Verstehen, dass der größte Wachstumshebel auch für das persönliche Wachstum nicht im eigenen Geschäft liegt, sondern das eigene Geschäft nur die Grundlage bietet, um in anderen Geschäften dabei sein zu können.
Also Mittel zum Zweck, dass du sagst, ich kann dann woanders investieren. Ja. Also dass ich mehr Überschüsse oder im Endeffekt mein Geld zusammenhalte und dann reinvestiere irgendwie, aber nicht unbedingt in mein Unternehmen, sondern in andere Trends.
Richtig. Und das hat nicht nur mit dem Geld zu tun, sondern das hat aus meiner Sicht mit allem zu tun, was einem wichtig ist, mit der eigenen Kompetenz, mit den eigenen Kindern. Ja, auch die sollte man an Technologie anschließen, auch die eigene Kompetenz und so weiter und so fort. Also das Verbinden des eigenen Lebens mit dem, was am schnellsten in dieser Welt wächst. Das halte ich für, also das ist meine Konsequenz, die habe ich gezogen. Okay. Können andere anders machen.
Gehe ich mit dir d'accord. Nee, alles gut. Ja, okay. Eine wichtige Frage noch zum Schluss. Oder willst du noch was ergänzen, Sven, dass ich
das sage? Nee, alles gut.
Ja. Eine wichtige Frage noch zum Schluss, nämlich die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Weil wir haben ja auf der einen Seite eben mal, okay, ich kann jetzt als Unternehmer oder als jemand, der vorne dran steht, besser reflektieren oder wie auch immer oder schneller entscheiden und hab auch mehr Möglichkeiten, überhaupt Einfluss zu nehmen. Ein Unternehmer kann ja sein Einkommen selber bestimmen, ne? Das kann jetzt ein Angestellter vielleicht nicht bestimmen. Ich will dir ein Beispiel bringen. Meine beiden Kinder sind, ich würde beide als High Potentials bezeichnen. Klingt vielleicht blöd, weil ich das als Vater sage, aber mein Sohn ist Jahrgangsbeste an der SAE gewesen. Meine Tochter war Jahrgangsbeste hier beim Abi. Und beide haben wirklich auch ja, die haben schon wirklich Potenzial. Das Ding ist aber, jetzt hat meine Tochter auch selber gemerkt, dass sie mit dem, was sie tut, studiert Interface Design, hat Auslandssemester gemacht in Taiwan und so weiter, studiert Interface Design und hat selber gesagt, also sie könnte jetzt zwar unterkommen, aber du merkst, sie reißen sich nicht mehr um mich, ne? Also unbedingt wie früher, und deswegen macht sie jetzt ihren Master weiter. Mein Sohn beispielsweise kam vor 2 Wochen zu mir, der macht Games Programming. Und da kam zu mir und hat gesagt, Papa, ich höre auf zu programmieren. Ist kein Skill mehr. Ja, KI ist viel besser als ich. Ja. Macht gar nichts mehr. Wir machen jetzt, er geht halt mehr oder weniger eben auf diese Spieleentwicklung. Und also wie so ein Head-Off, was man ja gesagt hat. Ne? Das hat darunter gibt es dann die Agenten. Er kann das natürlich aufgrund seiner Erfahrungen, die er hat, kann er das besser einordnen und so weiter. Aber vielleicht kann auch das mal irgendwann, bei einer Super-KI ist das sowieso dann raus. Wenn wir dann noch Quantencomputer mit einer Super-KI haben, dann ist das sowieso zu spät. Jetzt mal die Frage, was macht denn dann unsere Gesellschaft? Also wenn selbst High Potentials sich drum fürchten müssen, wo sie sagen, boah, das wird jetzt voll kritisch, dass ich hier mein Wissen zu Geld machen kann, dass ich mein Engagement, meine Leidenschaft, mein Ehrgeiz zu Geld machen kann, ja, wenn das auch kein Skill mehr unter Umständen ist, weil ein humanoider Roboter, der hat wahrscheinlich mehr Ehrgeiz, weil er sagt, ich mache halt einfach ohne zu hinterfragen, ich wäre auch nie krank, wie holst du denn da die Leute ab? Weil
Also,
die Gesellschaft muss ja weitergehen.
ja, klar. Jetzt machst du natürlich ein Thema auf, was noch mal eine Stunde wert ist. Ich hab das, glaube ich, in Ansätzen in dem Buch, was ich jetzt gerade geschrieben habe über das Jahr 2035, habe ich diese Zukunftsgesellschaft, glaube ich, jedenfalls aus heutiger Sicht ganz gut beschrieben. Wir werden in eine Welt gehen, in der das, was du beschreibst, nämlich dass KI und Roboter und so weiter uns also die menschliche Arbeit abnehmen, ja, weil die es schneller, kostengünstiger und so weiter machen. Das ist die Welt der Zukunft. Wir werden dahin gehen, dass nicht mehr 8 Stunden Lohnarbeit das zentrale Element eines
Also die
Alltags.
Wertschöpfung kommt dann von den Robotern und von der KI und wir können
Exakt.
uns von dieser Wertschöpfung dann leben. Also die breite Masse könnte dann davon leben.
Genau, dafür muss es ein Umverteilungssystem geben. Das heißt, der Name dafür ist im Augenblick international in der Diskussion Universal High Income. Die Vorstellung ist, jeden Menschen auf der Welt, also die
So ein
KI, die Roboter
Grundeinkommen halt, ne?
produzieren so eine Wertschöpfung, dass du
Ja.
jedem Menschen auf der Welt 5.000 US-Dollar jeden Monat quasi einfach schenken kannst. Grundeinkommen, ja, Grundeinkommen nicht auf Existenzminimum oder so, sondern so auf der Mitte des Einkommenskorridors. Und der Mensch und also wir haben erstmal ein bisschen Geld, ja, klar, jeder. Und on top kannst du natürlich noch Dinge machen. Du hast ja viel Zeit. Also in diesem Buch wird nicht beschrieben, dass dann alle zu Hause sitzen und nichts mehr tun, sondern die gehen 2035 die Menschen nach wie vor auf Arbeit. Also sagen sie gehen morgens aus dem Haus und sagen, ich gehe auf Arbeit. Aber die Arbeit, die sie tun, ist eine andere Definition. Das sind, wir nennen das die Empathieberufe, also die irgendwas mit Zwischenmenschlichkeit zu tun haben, die was damit zu tun haben, andere Menschen oder Gruppen, Communities voranzubringen, Energie zu geben, zu motivieren und so weiter und so fort. Also Empathieberufe ist unser Begriff dafür. Naja, und da kannst du dann noch mehr verdienen, und je nachdem kannst du Schöpfer, die einen wollen musikalisch, die anderen wollen sportlich, die dritten wollen was weiß ich was. Aber der Kern der Sache ist, dass diese Gesellschaft sich etwas verlieren wird, woran bisher alle glauben, dass 8 Stunden Arbeit am Tag das Wichtigste ist.
Ja gut, das finde ich ja nicht
Und
verkehrt, ne? Dass Leute sagen ja eben, wir
genau.
wollen 4 Stunden Woche oder 3 Tage Woche oder sowas. Und Menschen werden ja auch gebraucht. Nur was du jetzt, also ich finde es, theoretischerweise finde ich es cool, wenn man sagt, okay, du kannst natürlich viel Sorgen rausnehmen. Das ist ja das, was wir beim Grundeinkommen ja auch erforscht haben, weil sie sagen, Leute werden wahrscheinlich weniger krank sein, ne? Und gehen dann ihrer Aufgabe nach, die sie auch erfüllt. Damit werden sie ja auch wieder länger leben und einen besseren Gesundheitszustand haben und weniger Depressionen und bla bla. Nur was du jetzt beschreibst, klingt aber gar nicht so richtig nach Peter Thiel. Ne? Also zumindest das, was ich rankomme an Informationen. Ne? Weil er ja eigentlich ja was ganz anderes forciert in meinen Augen. Kannst du da ganz kurz nochmal einen Satz sagen? Wie gesagt, in Anbetracht der Zeit, sorry, dass wir jetzt erst dazu kommen, weil das schon ein wichtiges Thema ist.
Also ehrlich gesagt, die diese Vorstellung von diesem Universal High Income treiben, das sind genau die Technologie, also wirklich die Größen, also Elon Musk redet ständig darüber. Ja? Sam Altman hat gerade an die amerikanische Regierung einen Policy Paper geschickt, also einen Forderungskatalog, und hat die aufgefordert, unter anderem schon jetzt die Wochenarbeitszeit auf 32 Stunden zu reduzieren, um die Leute vorzubereiten langsam, hat die aufgefordert, eine KI-Tax einzuführen, also ihm selbst quasi Geld wegzunehmen und ein Umverteilungssystem zu schaffen. Also genau die reden darüber. Bei Peter Thiel weiß ich jetzt nicht, also bei ihm persönlich weiß ich jetzt nicht genau, aber bei den Technologiegrößen im Silicon Valley ist genau das die Vorstellung. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, warum? Sind die alle altruistisch unterwegs? Wollen die alle ihr Geld verschenken? Nee, wollen sie nicht. Was die vermeiden wollen, ist, dass quasi, was Elon Musk
mehrere
Social
Wollte oder sowas
Unrest
halt.
nennt, also soziale Unruhen, weil die
Ja,
Leute
ja,
irgendwie Angst
ja.
haben, dass sie kein Geld mehr kriegen und so weiter. Das wollen die verhindern, weil die brauchen, also auch diese Technologie, diese Superreichen quasi, die brauchen natürlich eine Situation, in der alle Leute irgendwie halbwegs Geld haben, damit sie ihre Produkte kaufen können. Ist ja logisch,
Ja,
ja.
klar.
Und genau aus dieser Richtung wird das am Augenblick am stärksten forciert. Erinnert mich ein bisschen, wie gesagt, ich bin kein Historiker, erinnert mich trotzdem an das, was ich gelernt habe über die 1920er Jahre, die goldenen 20er in den USA. Da hatte man eine sehr vergleichbare, aus meiner Sicht sehr vergleichbare Situation. Industrialisierung nahm gerade zu und auch die Angst, dass einige Superreiche nur davon profitieren und der Rest der Welt irgendwie quasi bankrott geht. Was haben damals die Superreichen gemacht? Die haben halt ein bisschen was von sich abgegeben und dann wurden halt Sozialsysteme und Gesundheit und Healthcare und irgendwie so Zeug geschaffen und es hat sich halt eine neue Balance hergestellt. Ich glaube, dass uns das in den nächsten 10, 15 Jahren bei diesem Thema
KI mögest du recht behalten. Ich wundere halt ab und zu mal, das kann natürlich jetzt auch, was weiß ich, irgendein Urinstinkt sein, warum Leute dann wie Zuckerberg irgendwie auf Hawaii so riesen Bunkeranlagen bauen oder so. Oder denkst du, also haben scheinbar Zweifel dann doch an ihrem eigenen Modell. Ne? Also, was weiß
naja,
ich.
Ja? Du hast recht. Also die bereiten sich auch auf die B-Variante. Das ist die B-Variante. Ja? Die sagen, wenn die Regierung oder überhaupt die Gesellschaft es nicht schafft, dieses Umverteilungssystem zu schaffen, bevor diese sozialen Unruhen beginnen, dann habe ich meinen Bunker. Das ist genau das, was die gerade tun.
Okay, könnte vielleicht sein. Okay, letzte Frage noch dazu. Wie weit fließen denn die Klimaveränderungen oder die klimatische Veränderung bei dir mit ein? Ja, also wenn ich überlege, also bloß als Beispiel, ich glaube vom IPC oder wie das Ding heißt, vom Weltklimarat 2000, wann waren das? Vor 6 Jahren haben die das herausgebracht, dass wir das 1,5-Grad-Ziel irgendwann 2040 oder sowas erreichen werden und erreicht haben wir es 2025. Ja. Also wenn man das mal überlegt, mathematisch oder physikalisch sich so krass zu verrechnen, ist schon dramatisch. Also nicht, wo du sagst, ich habe mal 1-2 Jahre, sondern sich, ne, also die sagen ja selbst, dass die ganzen Prognosen, die sie haben, eher zu optimistisch sind, ne? Und meine Tochter ist zum Beispiel auch im Helmholtz-Institut mit verbandelt, geht es um Küstenschutz und so weiter. Also wenn du da mit den Leuten sprichst aus Südostasien, Philippinen und so weiter und so fort, die wären ja, oder wenn die Prognosen so stimmen, in 10, 15 Jahren ist das dort nicht mehr lebenswert oder auch physikalisch nicht mehr möglich zu leben, weil der Körper nicht mehr die Temperatur halten kann. Demnach wären ja auch alles, was Säugetiere ist, wahrscheinlich dort verrecken. Ja? Wie weit, also das kann ja wahrscheinlich auch keiner mehr aufhalten, ne? Wenn da einmal die Dynamik drin ist. Und dann kann man sich ja nur ungefähr vorstellen, wenn ein paar Milliarden Menschen in den Norden kommen, wir selbst hier aus Südeuropa vertrieben werden, weil es auch nicht mehr lebenswert ist und alle wollen nach Dänemark, Schweden, was weiß ich, keine Ahnung, Skandinavien. Wie weit ist denn sowas mit berücksichtigt oder so?
Weil also, das kann ja... Jetzt sind wir natürlich keine Klimaforscher, ne? Insofern.
Ja, aber hat ja einen wahnsinnigen Einfluss auf das, was ja passieren wird. Ne? Wenn du sagst, natürlich. Auf der einen Seite habe ich den guten Pol, auf der anderen Seite sagst, kippt alles, weil die Leute sagen, jetzt geht's nur noch um die Existenz, wir müssen hier weg und dann bewegen sich 5 Milliarden Menschen Richtung Norden. Ne? Also wenn du das mal siehst, was ja nicht mehr lebenswert ist, der Lebensraum in der Südhalbkugel oder bis zum Äquator oder über den Äquator hinaus, ist ja Wahnsinn, wenn du überlegst, was dort lebt, ne? Oder Indonesien alleine.
Also wir sind kleine Klimaforscher, das heißt, diese Fragestellung betrachten wir selbstverständlich, die ist wichtig, aber wir betrachten sie immer durch die Augen der Leute, mit denen wir diese Interviews machen. Ja, also diese Strategiechefs der größeren Unternehmen. Deshalb kann ich dir sagen, was die Prognose, was deren Sichtweise darauf ist. Und deren Sichtweise darauf ist, die Klimaprobleme, die wir haben, sind lösbar. Nur dann, wenn wir in eine Welt kommen, die genug Ressourcen künstlich produziert, also genug Energie hat, damit wir Ressourcen künstlich produzieren können. Die sagen, die Hauptursache für all diese Klimadinge ist die Überbevölkerung. Ja, die sagen, die Welt hat in ihrem natürlichen Zustand, was sie an Ressourcen schafft und wieder verstoffwechselt, hat sie sozusagen Platz für ungefähr 3,5 Milliarden Menschen. Heute sind wir schon bei 8,3 und es wird noch ein bisschen größer. Also im Prinzip haben wir den dreifachen Ressourcenbedarf, als die Welt diese sogenannten planetaren Ressourcen herstellen können. So, also die Leute, mit denen wir reden, deren Konsequenz ist zu sagen, es ist völlig unmöglich, die Menschen wir können ja nicht irgendwie 2/3 der Menschheit umbringen oder so, das geht halt nicht. Wir müssen künstlich 2/3 Ressourcen herstellen, von denen Menschen leben können. Also deshalb kommen ganz viele Technologien, künstliches Fleisch, künstlich hergestelltes Trinkwasser, also entsalztes Trinkwasser oder aus der Luft gezogen, ne? Und so weiter. Du kannst auch CO2 aus der Luft ziehen. Es kostet halt alles wahnsinnig viel Geld, weil es wahnsinnig viel Energie kostet. Am Ende kommt es auf die Energiefrage. Am Ende kommt es dahin, schaffen wir auf dieser Welt so viel Energie, dass wir all diese Technologien, die es gibt, ich kenne nicht jede jetzt im Detail, aber dass wir die anwenden können.
Und dann das CO2-neutral, das sind wir ja bei der Kernfusion, was du gesagt hast. Ja.
Genau, dann schaffen wir es auch, die Lebensräume auch im Süden oder in Afrika oder wo auch immer, in der Mitte sozusagen der Erdkugel, so bewohnbar zu halten, dass die Menschen nicht irgendwie alle nach Dänemark ziehen wollen. Aber das ist die Bedingung. Also die sagen, die Bedingung ist Technologie, Technologie, Technologie und das möglichst schnell, damit wir diese Ressourcen produzieren.
Ja, könnte sein. Was dagegen spricht aus meiner Sicht, aber wie gesagt, ich bin auch kein Klimaforscher, aber es ist halt, was viele immer sagen, ja, es ist halt heiß und dann gehe ich halt rein oder wie auch immer. Das Problem ist ja, du hast ja ab einer gewissen Größe oder ab einer gewissen Gradzahl um die 50 Grad und dann abhängig von der Luftfeuchtigkeit logischerweise kannst du halt physikalisch nicht mehr überleben, ja, weil es einfach die Grenze erreicht ist, wo der Körper sich runterkühlen kann, ne, durch Schwitzen. Das heißt, im Freien ist ein Überleben nicht möglich, ja, und dann ist die Frage, dann sind ja auch alle Viecher dort, ja, die haben ja genau dasselbe Problem wie wir. Ne? Ja, ja. Also alle, die irgendwie schwitzen um die Körper oder die halt, wie wir, Warmblütler sind, ne? So heißt es dort, glaube ich. Ne? Ja. Die haben genau dasselbe physikalische oder diese physikalische Grenze von irgendwie um die 50 Grad. Wenn die erreicht sind, verreckt alles. Ja, das kannst du nicht verhindern. Und da ist ja so, dass ja die Klimaforscher sagen, diese Dynamik ist schon drin, weil zum Beispiel sich die oberen Ozeane sich schon so aufgeheizt haben, dass du das gar nicht mal runterkriegst. Also da müsstest du jetzt überlegen, was müsste die Technologie liefern, A, um das CO2 oder Methan, was ja noch schlimmer ist, abzusaugen. Saugen, ja, gleichzeitig die Ozeane runter zu kühlen, ja, vielleicht gut, wenn wir unendlich energetische Ressourcen haben, ne, aber du weißt nicht, ob diese Dynamik sich so schnell umdrehen lässt, das ist ja das Problem, ne, du kannst zwar sagen, okay, wir entfällen heute eine Entscheidung, wir machen alles richtig, selbst dann würden wir das ja nicht so einfach aufhalten können, ne. Willst du da noch irgendwas dazu sagen, Sven, oder wie gesagt, also zumindest um den Leuten auch Hoffnung zu machen, dass halt... Weil, ja, Hoffnung ist der Tod des Kaufmanns zwar, aber auf der einen Seite, wir brauchen ja die Hoffnung, weißt du, damit Leute auch sagen, ich verstehe auch sowieso nicht, dass so wenig Leute dagegen vorgehen, sagen, ey, Alter, ich weiß gar nicht, ob ich in 10, 15 Jahren hier noch leben kann. Weil selbst wenn ich hier noch gut leben kann, aber wenn dann die Leute von unten kommen, ja, eine Bekannte von mir, die hat eine Dissertation geschrieben zum Thema auch Flüchtlinge, dass sogar, wenn du Klimaflüchtling bist, dass da sogar mehr Gewaltpotenzial drin steckt. Also die Gewaltbereitschaft von diesen Menschen selbst, die aus Klimaflüchtlinge sind, steigt. Also das ist ja ein explosives Gemisch, was auf uns zukommen kann, wo wir sagen, ja, dann habe ich so eine dystopische Vorstellung, wir haben eine riesen Mauer um Europa, ja, draußen verrecken sie alle wie die Zombies in Worldwide, oder wie heißt es, World Set, oder ich habe jetzt diesen Film vor mir, wo sie alle so draußen abbröseln, die Zombies.
Ja, 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 ja.
Lange Rede, gar keinen Sinn. Willst du da noch kurz irgendwas sagen, um ein bisschen Hoffnung zumindest mal zu geben?
Naja, ich kann einfach nur die Hoffnung dieser wie soll ich sagen, also der Menschen, mit denen wir reden, ja, die, wie gesagt, das sind eher aus der Technologie-Ecke, dieser Technologie- und Strategieleute weitergeben, die das natürlich als Problem, also das ist ja da, das ist ja keine Geschichte, sondern das ist ja Fakt, diese Probleme, die aber sagen, diese Probleme sind, wenn wir jetzt schnell sind, sind diese Probleme lösbar, allerdings nicht durch irgendwie ideologischen Verzicht oder was da manchmal geredet wird, sondern durch ganz klare Technologien. Die sagen, für all diese Probleme gibt es Technologien, die sind da, die sind noch wahnsinnig teuer, deshalb werden sie nicht angewendet, aber man kann es machen. Und ja, es führt dazu, ich meine, es kann gar nicht anders sein, wenn es dreimal so viele Menschen auf der Welt gibt, wie die Welt quasi vertragen kann, dann wird es Orte in der Welt geben, die durch Technologie quasi klimatisiert sind. Ja, also ich meine, schau dir Dubai an. Wahnsinnig schnell wachsende Stadt, mitten in der Wüste, ab und zu richtig heiß, die leben da trotzdem. Und zwar, die kommen aus aller Welt dahin und es steigt. Also solche Art von Orten wird an ganz vielen Orten entstehen. In Saudi-Arabien, dieses Riesenprojekt The Line, also wo diese Riesenstadt
da. Ja. Das haben sie aber abgepfiffen, glaube ich, ne?
Naja, es ist ein bisschen teuer geworden, aber also abgepfiffen, in deutschen Zeitungen steht dann immer, das ist abgepfiffen, wir haben es schon immer gewusst, ja, so sind wir Deutschen irgendwie. Das stimmt natürlich nicht, abgepfiffen ist es nicht, aber die gucken jetzt ein bisschen mehr auf die Zahlen und machen das eine Nummer kleiner sozusagen weiter. Aber die Grundidee sozusagen, Gebiete, die in ihrer natürlichen Verfasstheit jetzt nicht wirklich geeignet sind für menschliches Leben, durch Technologie schlicht zu Gebieten zu machen, wo Menschen Menschen leben können. Es werden nicht 10 Milliarden Menschen irgendwie in den Alpen auf einer Alm leben können. Das wird nicht gehen.
Also werden viele Arme einfach wieder durchs Raster fallen wahrscheinlich, ne? Und mit Sicherheit natürlich auch die Flora und Fauna darunter leiden, ne? Weil da kannst keine Glocke drüber machen. Ja, also ich kann über einen Regenwald nicht einfach eine Glocke drüber machen, sagen, ne? Ich schütze dich davor.
Das ist so. Du kannst kleine Regenwälder unter einer Glocke, das kannst du wahrscheinlich irgendwie machen, aber du kannst nicht über den gesamten Regenwald eine Glocke. So ist das. Ja, klar. Die Erde verändert sich. Also das ist jetzt nicht, da muss man, glaube ich, nicht blauäugig sein. Nee, das verändert sich. Der Klimawandel, der ist real. Aber jedenfalls, das, was ich hier am Ende sagen will, ist, das, was ich so höre, ist nicht die Apokalypse. Es gibt keinen Weg mehr dran vorbei, sondern ist, wenn wir fokussiert, wenn wir klug, intelligent, und die Intelligenz in der Welt, die steigt ja durch KI, ja, also noch intelligenter daran arbeiten und schnell daran arbeiten, dann gibt es da durchaus eine Lösung für die Menschheit. Also es ist nicht alles zu spät.
Das wäre gut so, ja. Und wie gesagt, ich bin schon überzeugt, wenn man irgendeiner Weise zusammenhalten, wird es immer eine Lösung geben. Ne? Also aber leider halt immer, das ist ja wie beim Geld, ne? Wir warten immer erst, bis irgendwas zu spät ist, und dann wären wir aktiv. Ja, das ist ja halt, so ist ja der Mensch. Ne? Okay, Sven, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Haben wir jetzt doch ein bisschen länger gebraucht als geplant. Ich hätte das eigentlich gerne noch mal ein bisschen vertieft, hätte man vielleicht eher nach vorne ziehen sollen, aber hätte der Hund nicht geschissen, hätte ein Hase gekriegt. Ne? Also auch das ja, ist Teil der Gleichung. Vielen, vielen Dank nochmal, und wie immer, das letzte Wort gehört dir, lieber Sven. Ganz liebe Grüße erstmal nochmal auf dem Weg nach Leipzig.
Ja, vielen, vielen Dank. Und das letzte Wort, das ist immer, das sage ich meinen Kunden immer, es ist die Frage, vertraust du deinen Erfahrungen aus der Zukunft mehr, oder vertraust du deinen Erfahrungen aus der Vergangenheit mehr, oder den Prognosen aus der Zukunft? Also möchtest du dein Leben aufbauen auf dem, was du bisher erfahren hast, oder auf dem, was in der Zukunft noch möglich sein wird? Wenn man sich diese Frage stellt, und das ist eine Frage, die vor jedem steht, egal ob Unternehmer oder Angestellter, wie auch immer, daran scheidet sich das Menschenbild. Daran scheidet sich, ob Menschen optimistisch ihre Zukunft in die Hand nehmen, gestalten, erfolgreich sind, oder ob sie sich gestalten lassen und eben dann das Leben leben müssen, was andere sozusagen ihnen vorsetzen.